Also wir haben in der Vergangenheit wirklich in vielen Orten relativ stark Dreck aufgewirbelt und sind da jetzt auch nicht so beliebt. Und um einfach ungestört arbeiten zu können, um auch möglichst effektiv arbeiten zu können, finden aktuell viele unserer Einsätze wirklich unter dem Radar statt. Mhm. Dass wir uns einfach mal, keine Ahnung, ins Auto setzen und herfahren, wie jetzt zuletzt halt auch im Landkreis Cuxhaven.
Hier ist der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald.
Herzlich willkommen und super schön, dass ihr da seid. Was steht in dieser Folge auf dem Programm? Wir lüften heute das Geheimnis um die Taskforce Artenschutz und stellen euch ihre Arbeit vor und die Menschen dahinter, genau genommen einen stellvertretend für alle anderen, und das ist der Max. Hallo und herzlich willkommen, Max.
Hallöchen nach Berlin und hallo nach da draußen.
Ja, wir haben ja schon öfter mal angedeutet, Max, dass es bald Neuigkeiten gibt. Nun ist es endlich soweit. Der große Moment ist gekommen.
Genau, Vorhang auf. Aus der Taskforce, aus diesem losen Netzwerk wird, Trommelwirbel, ein Verein.
Ich sage nur wow, weil das ist tatsächlich ein großer Schritt. Es ist ein Schritt, der vor allen Dingen überlegt sein will, der ja auch mit großer Verantwortung verbunden ist, der aber vor allen Dingen mit einer Sache verbunden ist, und das ist mit einer wilden Entschlossenheit. Max, um dieses Thema Vereinsgründung und alles, was mit der Taskforce zusammenhängt, wird es ja heute gehen in dieser Folge. Deswegen lass uns doch ganz von vorne anfangen und einfach mal die Chronologie dieses Vereins von dir jetzt hören.
Also die Idee dazu, die ist tatsächlich so ziemlich vor einem Jahr entstanden, Mitte November letzten Jahres. Und aus der Idee heraus hatte ich geguckt, und was könnte man tun und in welche Richtung kann es gehen und vor allen Dingen, was gibt es aktuell bereits? Ne? Und bei meinen ganzen Recherchen ist mir dann aufgefallen, ja, so eine Art ja Einsatztruppe gibt es aktuell nicht. Mhm. Und dann habe ich gefeilt an der ganzen Sache und ja, am 3.12. letzten Jahres hatte das Ganze schon einen Namen, nämlich genau diesen. Mhm. So eine kleine Anekdote am Rande. Am 31.12. gibt's bei uns immer Glückskeks, wie so ziemlich in fast allen Haushalten, würde ich meinen.
Bei uns gibt's Berliner, aber keine Glückskekse. Also.
Na gut, ja.
Also bei euch gibt's ja Glückskekse, und was
bei
stand da drin?
Genau, bei uns gibt's Glückskekse und es stand drin, ein Plan, an dem du schon länger feilst, nimmt Form an.
Gib's zu, den hat dir irgendjemand da reingelegt, diesen Keks.
Es musste so kommen und dann fühlte ich mich natürlich noch mehr bestärkt, auch wenn ich da jetzt nicht so wirklich dran geglaubt habe oder generell daran glaube. Aber ja, und dann nahm das wirklich konkrete Form an. Wir haben jemanden das Logo designen lassen und haben da wirklich lange am Konzept auch gearbeitet, bis dann am 18.01., ja, wir gesagt haben, wir gehen jetzt raus.
Mhm. Was heißt das rausgehen? Ihr seid rausgegangen auf den ersten Einsatz?
Nein, die Einsätze gab es schon vorher, aber wir sind an die Öffentlichkeit gegangen mit dem Namen Taskforce Artenschutz. Okay. Also wir sind dann quasi in den Bereich Social Media, also Facebook, Instagram geschlüpft und haben da unsere Erfahrungen, unsere Einsätze, unsere Eindrücke, die wir draußen gewonnen haben, da schon mal angefangen zu veröffentlichen. Mhm. Und hatten dann ja zwischen Januar und, ich sag mal, bis Juni hatten wir dauerhaft Einsätze in sehr, sehr vielen Bundesländern, auch auf verschiedenster Basis. Mhm. Und das war so das erste halbe Jahr. Mhm. Und ja, dann kam ja schon unsere Homepage und einige andere tolle Sachen. Mhm. Aber halt auch Ende Juni die Gründungsversammlung.
Ich werde sie nie vergessen. Sie fand ja statt, das muss man dazu sagen, das ist auch wieder so eine Geschichte. Hört jetzt mal bitte ganz genau zu, was Max sich da ausgedacht hat. Und zwar fand diese Gründungsveranstaltung statt im Auge des Taifun. Das heißt, Max hat sich wirklich getraut, in einem Gemeindehaus, in einer Gemeinde, in einem Bundesland, wo, sagen wir mal vorsichtig, die Taskforce Artenschutz überproportional oft vertreten sein muss. Also in so einem Ort, in einem Gemeindehaus, welches Max gemietet hat, fand die Gründungsveranstaltung statt. Dazu gehört schon echt eine Menge, ja, wie soll ich sagen? Schalk im Nacken?
Ja, Schalk genau.
Im Nacken, ja?
Das könnte man so sagen. Genau, ja, ich dachte mir, wenn wir da schon so verhasst sind, dann möchte ich da auch gerne meinen Fußabdruck hinterlassen.
Also du hast mit offenen Karten gespielt oder hast du gesagt, wir gründen irgendeinen Verein?
Ich habe nur gesagt, wir gründen einen Verein, ne?
Weil natürlich auch die Zeremonie. Da haben die nicht gefragt, weil du kommst aus einem ganz anderen Bundesland. Also da hätte ich ja mal gefragt. Wir hätten ja sonst was gründen können.
Die haben nur gefragt, ob nicht jemand aus der Gemeinde den Saal anmieten möchte, weil dann wäre es irgendwie, keine Ahnung, 20 Euro billiger. Mhm. Und da habe ich gesagt, nö, braucht's nicht. Ich bin auch mit vollem Namen rein und habe mich dem Ganzen gestellt.
Okay. Krass, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, du hättest das gesagt und die haben gar nicht gerafft, worum es da geht. Okay, aber umso besser. Auf jeden Fall war das wirklich ein wunderschönes Gemeindehaus. Ich werde diesen Tag auch nie vergessen. Das war ein sehr, sehr warmer Sommertag. Wir sind da alle angerollt. Mein Freund war ja auch mit. Der ist ja auch Gründungsmitglied der Taskforce, um das zu unterstützen natürlich. Und dann haben wir da gesessen. Einige Mitglieder waren auch zugeschaltet, ne, über Zoom, glaube ich. Genau. Und dann ist das so gelaufen, wie so eine Gründungsveranstaltung laufen muss. Man spricht dann alles durch, die Satzung, die hattest du ja auch schon gemacht. Das ist ja auch ein schönes Stück Arbeit, so eine Satzung auch gerichtsfest zu machen, ne?
Ja.
Und all die anderen Dinge, die man so besprechen muss. Man muss ja auch Sachen verabschieden, ne? Wie wird man Mitglied? Was kostet das? Was ist das Vereinsziel? Das haben wir alles an diesem Tag gemacht.
Genau, wer hat welche Rolle? Ich habe wochenlang gebraucht, um alles vorzubereiten. Also diesen Saal zu finden, war das eine. Aber ja, ich habe eine sehr aufwendige PowerPoint-Präsentation gehabt, Protokolle und Satzung. Und das wurde ja auch vorab schon alles abgestimmt. Mhm. Und ja, in dieser Gründungsversammlung dann quasi verabschiedet. Mhm. Und das war schon ein Heidenaufwand, ja. Mhm. Aber es hat sich gelohnt.
Und ich werde nie vergessen, als wir dann raus sind, als alles hinter uns lag, da haben wir dann auf der Terrasse von diesem besagten Gemeindehaus, da stand ein, ich traue mich das gar nicht auszusprechen, weil das so super peinlich ist, ein Schaukelpferd, ein überdimensionales Schaukelpferd aus Holz, das sah aus wie so ein trojanisches Pferd. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich ja natürlich draufgesetzt und bin geschaukelt.
Wie genau, so ein kleines du bist einmal Kind. durch durch die Region geschaukelt.
Aber warum stand da ein Schaukelpferd? Ich hab das. Hast
ich du eine weiß Ahnung? Das bis heute nicht, weil für Kinder ist es ja auch nicht geeignet, weil es einfach viel zu hoch
ist. Ja, war. Das ist wie so ein echtes Pferd.
Es ist mir nicht schlüssig.
Aber du weißt, dass wir jetzt verraten haben, wo wir waren, ne? Das wird ja jeder wissen, wo dieses Schaukelpferd steht. Auf jeden Fall war das sehr lustig. Vielleicht stellen wir ja an Social Media ein Foto. Du hast mich da fotografiert auf dem Pferd, ne?
Ich habe Fotos gemacht.
Ich sah aber sehr, sehr unvorteilhaft aus da drauf.
Ah, da machen wir einen Filter drüber.
Okay, gut. Also das Foto kriegt ihr versprochen.
Genau.
Max, ganz kurz, was bedeutet die Vereinsgründung jetzt aber konkret? Das ist ja verbunden mit vielen Verpflichtungen, mit viel Verantwortung und auch großen Aufgaben. Was bedeutet das?
Naja, wir wollten das Ganze auf solide Beine stellen. Es gibt ja zum Beispiel Wolfsschutzvereine oder Tierschutzvereine, es gibt große Naturschutzorganisationen, das gibt es und wird es wahrscheinlich auch immer geben. Aber wir haben halt gemerkt, es musste noch eine andere Säule her, ne? Also du hast diese Vereinsdynamiken und die haben alle so ihre Aufgaben und das ist auch alles toll und alles wichtig. Ich erinnere nur an diese ganzen Klagen, die bis jetzt schon gelaufen sind gegen irgendwelche Wolfsentnahmen. Mhm. Das ist super, das ist elementar, aber es braucht da halt noch diesen aktiven Part. Und da haben wir ja sehr schnell gemerkt, dass da Bedarf ist, dass die Leute, die uns folgen, die mitmachen wollen, dass die da wirklich auch Bock drauf haben. Mhm. Und um die alle zu binden auch, haben wir gesagt, okay, es braucht jetzt wirklich eine solide Basis. Mhm. Und das ist jetzt dieser Verein.
Okay, was ist damit verbunden? Also das heißt, wenn ich einen Verein gründe, dann habe ich ja bestimmte Möglichkeiten, aber auch Pflichten. Fass das nochmal kurz zusammen.
Naja, die Pflichten als Mitglied, das hält sich ja tatsächlich in Grenzen. Die Pflichten für mich als oder für uns jetzt als Verein, die sind natürlich sehr, sehr vielseitig und sind ja natürlich auch an Auflagen gekoppelt, aber das soll ja nicht Thema des Ganzen jetzt sein. Aber wenn ich jetzt so in den Bereich der Mitglieder denke oder potenziellen Mitglieder, da haben wir uns natürlich auch überlegt, ne, wie könnte sich jetzt so ein Mitglied wirklich einbringen,
ja, super.
So wie ich es mir halt auch vorstelle, weil ich muss dazu sagen, ich war ja auch in den ein oder anderen Verein oder der ein oder anderen Organisation und was mir da immer gefehlt hat, war dieses, wir packen es an. Ne? Mhm. Und es nützt ja keinem was, wenn jetzt irgendein Ereignis ist. Ich rufe dann, keine Ahnung, in der Organisation XY an und dann wird mir gesagt, ja, lass uns am Freitag mal darüber telefonieren. Mhm. Um dem entgegenzuwirken, wollte ich gerne was andere, also, das eine völlig andere Richtung einschlagen.
Das ist richtig, das fehlte total. Diese Säule fehlte in diesem ganzen Konstrukt, Wolfsschutz in Deutschland fehlte. Ne? Das, was es mit Komitee gegen Wolfsabschüsse und Defensive Wolf in der Schweiz gibt, was es in Schweden ja auch schon gibt, aber genau. Bei uns noch nicht. Und das heißt, du wolltest im Prinzip damit die Möglichkeiten schaffen, auch eben zivilgesellschaftlich aktiv zu werden und auch mal rauszugehen, ne, und auch Dinge zu tun außerhalb der eigenen vier Wände. Dann müssen wir jetzt aber ganz kurz klären, wie man Mitglied werden kann, weil ich glaube, diese Frage, die wird uns jetzt öfter gestellt werden.
Ja, ganz einfach über unsere Homepage. Dort findet ihr den Reiter Mitglied werden, wo dann auch noch so ein paar Dinge erklärt werden. Unter anderem wird da auch erklärt, dass wir aktuell noch kein eingetragener Verein sind. Das alles liegt jetzt beim Amtsgericht und wird noch bearbeitet. Nichtsdestotrotz können und wollen wir natürlich vorwärts kommen und ja, Mitglieder gewinnen. Ihr findet unter diesem Reiter Mitglied werden dann auch die Satzung und den Aufnahmeantrag ausfüllen und dann ja per Mail, per Post, wie auch immer, Faxgerät haben wir leider nicht, einfach zu uns dann schicken und ja, dann auf Post warten von uns.
Max, ich habe nochmal eine Frage. Das heißt, wenn ich Mitglied werde, muss ich aber nicht aktiv werden. Das heißt, ich kann auch einfach nur Mitglied werden, meinen Jahresbeitrag zahlen und eben für die gute Sache einstehen, oder?
Absolut richtig. Also wir haben in dem Aufnahmeantrag haben wir quasi so eine Art ja Ankreuzoption. Man hat einmal die Wahl zwischen allgemeine Unterstützung, also quasi ich möchte den Verein ideell oder finanziell unterstützen, ohne aktiv mitzuwirken. Und als zweiten Part haben wir die aktive Mitgliedschaft. Also man kann im Verein aktiv mitwirken und je nachdem, welche Expertise, welche ja, Leidenschaft man mitbringt, kann man sich dann entsprechend einbringen.
Also was muss ich als aktives Mitglied mitbringen?
Es wäre schon mal nicht verkehrt, eine gewisse Artenkenntnis zu haben, weil wir heißen ja nun mal auch Artenschutz, aber natürlich auch Zeit, Energie, Lust, eine gewisse Stressresistenz, so ein ja auch ein Kommunikationsgeschick. Was mir auch wichtig ist, die ein oder andere digitale Kompetenz. Mhm. Und ja, natürlich auch so einen kleinen Sinn für Gerechtigkeit.
Okay. Aber man kann schon inkognito bleiben, oder? Ich denke mal, dass einige Leute Interesse haben, mitzumachen, aber nicht unbedingt auf der Bildfläche erscheinen möchten.
Das ist absolut richtig. Auch unsere oder Teile unserer Gründungsmitglieder werdet ihr da draußen natürlich auch nie erfahren. Das ist elementar wichtig. Die, ich nenne sie ja immer Gegenseite, fürchtet nicht so sehr wie das Unbekannte. Und sowohl die Gründungsmitglieder des Vereins als auch ja die Mitglieder haben natürlich das Recht, anonym zu bleiben. Und jeder, der wirklich drauf besteht, das können wir soweit dann auch drehen, dass wirklich auch intern, vereinsintern verschlüsselt wird, sodass wirklich nur, ich sag mal, 2-3 Leute Zugriff auf die Daten haben, mehr dann aber auch definitiv nicht.
Aber trotzdem, wie groß schätzt du das Risiko ein, dass man eingeht, wenn man sich aktiv der Taskforce anschließt?
Ja, aktuell eher gering. Wir schauen natürlich auch, dass es passt. Ich sag immer, man geht nicht aufs Klo, wo man ist. Ne? Das heißt, es ist immer davon abzuraten, solche Einsätze, wie wir sie machen, direkt vor der eigenen Haustür zu machen.
Ah, okay.
Weil natürlich man kennt sich, gerade wenn man aus einer ländlichen Region kommt, der eine kennt den anderen, ja. Man ist bekannt. Es hängt ja ganz oft auch ein Job dran, eine Familie dran, selbst die Haustiere hängen dran. Mhm. Und deswegen raten wir auch wirklich davon ab, vor der eigenen Haustür aktiv zu werden, sondern dann wirklich, dass man guckt, wer ist schon noch aus der Nähe, aber halt nicht im unmittelbaren Umfeld. Und derjenige macht dann diese Einsätze.
Ich verstehe, okay. Es gibt ja aber bestimmt noch andere Betätigungsfelder, die die Taskforce jetzt sucht. Ne? Das sind ja nicht nur Leute, die rausgehen und bei den Einsätzen dabei sind.
Nein. Wir suchen immer wieder Menschen, die uns bei den Recherchearbeiten helfen. Und das bin ja nicht nur, oder nicht nur die Taskforce sucht das, sondern da suchst du ja auch immer händeringend genau. Für dein Podcast-Team Unterstützung. Aber ja, natürlich hätte ich auch echt Bock, noch den ein oder anderen Rechtsanwalt oder Volljuristen bei uns im Team zu begrüßen, weil einfach die Aufträge, die Einsätze so komplex werden mittlerweile, dass es nicht schlecht ist, wenn noch ein Anwalt mehr darüber schaut, bevor wir das Ganze veröffentlichen.
Das
oder
halt
auch zur Anzeige bringen.
Richtig. Und auch Leute, die vielleicht gut schreiben können, die uns helfen bei den Pressetexten, die auch auf Social Media die texten können generell oder auch einfach mal Anfragen stellen können, die uns auch so ein bisschen diese Arbeiten abnehmen. Das wäre auch gut.
Genau.
Ganz kurz zu den Einsätzen. Wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, was genau die Taskforce jetzt macht. Aber bei allem, was sie tut, spielt ja Technik eine große Rolle, oder?
Ja, mittlerweile können wir in unseren Einsätzen da draußen nicht mehr auf Technik verzichten. Die ist wirklich elementar geworden. Seien jetzt einfach nur Funkgeräte für unterwegs. Also wir stellen ja wirklich fest, egal ob das in Brandenburg, in Niedersachsen oder ganz schlimm Mecklenburg-Vorpommern ist, man hat ja nicht mal mehr Handynetz in den Wäldern oder irgendwie unterwegs. Von daher schauen wir dann halt wirklich, dass wir mit Funkgeräten arbeiten, aber halt auch gerade in den nächtlichen Einsätzen. Ja, da braucht es einfach Technik, Wärmebild, Nachtsicht, um ja wirklich nicht nur, dass wir vorankommen, sondern halt, dass wir auch Gefahren frühzeitig erkennen können.
Richtig, das stimmt. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich hab was aus der Mottenkiste geholt. Und zwar habe ich einen O-Ton gefunden, ohne Witz. Ich habe wirklich einen O-Ton hier beim Aufräumen meiner Festplatte gefunden. Max, den habe ich aufgenommen, und zwar in Treuenbrietzen. Das war im Oktober vor einem Jahr, im Oktober 2024. Da haben wir uns ja wir waren ja insgesamt 60 Leute, wir haben ja diesen Wolf gesucht, den getöteten Wolf, in einer groß angelegten Aktion. Da waren Leute aus ganz Deutschland da. Die haben wir alle zusammengetrommelt für diesen einen Tag und da bist du ja auch dabei gewesen. Und ich habe ja so von allen Leuten so ein paar O-Töne gesammelt und ich hatte von dir diesen O-Ton gesammelt und den hatte ich extra Sound gepackt und habe mir gedacht, den hebe ich mir mal auf, den packe ich hinten an die Podcast-Folge hinten ran. Das ist ein schöner Abschluss. Habe ich komplett vergessen. Auf jeden Fall habe ich ihn jetzt gefunden und ich würde jetzt den dir gerne vorspielen und euch natürlich zu Hause auch vorspielen. Das war Marc im Oktober 2024 in Treuenbrietzen nach einem sehr aufwühlenden, ereignisreichen Tag. Here we go.
Greife nie in ein Hornissennest und wenn du greifst, dann greife fest. Und genau das haben wir heute getan. Wir waren eine großartige Truppe und es hat richtig viel Spaß gemacht. Es waren mega viele Eindrücke und vor allen Dingen das Ende war doch recht spektakulär. Also ich wünsche mir natürlich, dass solche Aktionen nicht oft notwendig sind, aber wenn sie es sind, ihr könnt auf mich zählen.
Das hast du wörtlich und sehr genau genommen. Wir können
auf
dich
zählen.
Ja, das war das jetzt in der Rückbetrachtung der Anfang von Sjanze?
Da habe ich dann wirklich Blut geleckt, das war genau meins und da ging wirklich das Nachdenken bei mir los.
Okay. Ja, aber dass sowas Großes daraus entsteht, sei ehrlich, das hast du dir so an dem Tag nicht vorgestellt, oder?
Absolut, überhaupt nicht.
Was treibt dich an? Warum gehst du freiwillig diesen nicht ungefährlichen und zeitintensiven Weg?
Ja, ich könnte jetzt sagen, ich habe sehr viel Zeit und Geld, aber das ist es nicht. Nein. Nein, weil der Schutz bedrohter und heimischer Arten noch nie bedeutsamer war. Jetzt geht's los. Wir stecken da in ziemlich turbulenten Zeiten und müssen jetzt etwas bewirken, weil sonst ist es wirklich zu spät.
Ja, ich glaube auch, dass es momentan wirklich wichtig ist, sich auf kommende sehr, sehr schwere Zeiten vorzubereiten. Ich glaube, da schwimmt die Taskforce gut vor der Welle. Es ist gerade noch rechtzeitig, sowas auf die Beine zu stellen. Denn es ist ja klar, jetzt müssen wir uns versammeln, jetzt müssen wir uns organisieren und jetzt brauchen wir auch die Leute. Ein paar Leute gibt es ja schon, aber wir brauchen natürlich noch viele, viele mehr. Jetzt kommen wir aber zu Max, dem Menschen. Eine Frage, die mir oft gestellt wird, wer ist dieser Max eigentlich? Und da muss ich immer leider sagen, okay, so detailliert kann ich darauf nicht eingehen, weil wir müssen Max ja auch ein bisschen schützen, ne? Ihn und sein Umfeld. Und deswegen können wir da nicht so ins Detail gehen. Wir werden sicherlich auch nicht sagen, wo du wohnst und wie du wohnst und so weiter. Aber ich habe mir überlegt, dass wir über drei Dinge von dir sprechen, die du jetzt noch nicht weißt. Also ich habe mir drei Sachen ausgesucht, mit denen ich dich jetzt überrasche, aber wo die Leute vielleicht ein ganz gutes Bild von dir kriegen.
Okay.
Ich hatte ein bisschen Hilfe. Gebe ich zu, okay?
Ah ja.
Also, die erste Frage, die ich jetzt an dich habe, Max, was ist dein Lieblingsfrauenname?
Also ich weiß, worauf du anspielst. Ich würde es mit Bärbel beantworten.
Wow, Bärbel, so ein anmutig schöner Name. Warum ausgerechnet dieser Name?
Ach, das ist so ein Name, der verfolgt mich eigentlich von Anfang an. Manchmal liege ich nachts im Bett und habe diesen Namen vor meinem geistigen Auge. Mhm. Ja, er beschäftigt mich seit eh und je.
Und was verbindest du mit diesem Namen?
Ja, ach, was soll ich da sagen? Na, viel Arbeit.
Viel Arbeit, okay, wunderbar.
Ja.
Dann gibt es jetzt eine Geschichte aus dem Nähkästchen. Die musst du bitte erzählen, weil die Geschichte, die hat mich wirklich von allen außerhalb der Einsätze, ne, am Rande dieser Einsätze, fast am allermeisten bewegt. Du wurdest ja beinahe mal Geburtshelfer.
Ja, das mache ich nebenbei. Das ist mein zweites AV. Nein, also das war, ja, ich war völlig erledigt von einem Einsatz und manchmal, wenn wir weiter weg sind, dann ja, nehmen wir uns dann auch eine Unterkunft. Ich bin aktuell über ja, Airbnb zurzeit unterwegs und miete mich dann irgendwo auf irgendeinem Sofa ein, weil es recht günstig ist, unkompliziert und schnell geht. Und da kam ich dann abends an, war völlig erschöpft und wollte eigentlich nur noch ins Bett. Und dann machte mir eine Frau die Tür auf, die, also sie hätte schwangerer nicht sein können. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, die Uhr tickt und wenn ich viel Pech habe, scheißt es mich richtig an. Und ja, bin dann ins Bett, alles gut. Und wurde dann morgens, ich weiß es nicht, um 5 oder so, wurde ich dann geweckt, weil dann wirklich vor meinem Fenster ein Rettungswagen parkte und diese Geburt quasi in Gang war. Und ja, zum Glück kam der RTW und hat das dann alles gemanagt, weil sonst hätte ich dann noch...
Hättest du rangemusst.
Ja, hätte ich unterstützen müssen. Hätte ich aber auch noch gemacht.
Das kannst du ja auch. Auf jeden Fall hast du da, als du abends da angereist bist, hast du mich ja angerufen und hast gesagt, oh, hier liegt was in der Luft. Ich glaube, da muss ich noch ran heute. Und das ist ja wirklich so. Ich meine, hätte ja auch an jedem anderen Tag kommen können, das Kind. Nein, ja. In der Nacht, wo Max vor Ort ist, wird dieses Kind geboren und heißt hoffentlich jetzt auch Max. So.
Genau, Max Taskforce.
Max Taskforce mit Nachnamen, genau. Genau. Wir kommen nicht drum rum, um auch ein paar Worte über deinen Beruf zu verlieren. Du musst ja jetzt nicht ins Detail gehen, aber bitte erzähl mal ein bisschen, weil ich finde das, was du machst, eben, das spricht auch Bände und das spricht eben halt auch für deine Person, für deine Persönlichkeit. Und deswegen möchte ich gerne, dass möglichst viele Leute wissen, was du beruflich jeden Tag leistest.
Ja, was habe ich gelernt? Also ich habe tatsächlich zwei Ausbildungen in meinem Leben gemacht, auch beide erfolgreich abgeschlossen. Die erste ist Sattler, also von daher kenne ich mich auch so ein bisschen mit Pferden aus. Habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass mir das so nicht liegt und Handwerk, okay, muss man mögen. Und bin dann in die Pflege damals gewechselt und habe seit 2014 mein Staatsexamen in der Krankenpflege. Und ja, bin mittlerweile in leitender Position in einer Pflegeeinrichtung.
Wow. Und das tust du jeden Tag in Vollzeit neben all dem, was du hier für die Taskforce Artenschutz auf die Beine stellst.
Genau. Also ich habe quasi einen 40-Stunden-Job und ja, parallel dazu läuft dann oder ja, hinterher oder vorher habe ich dann pro Woche noch ungefähr 20 bis 30 Stunden Taskforce-Arbeit.
Wow. In den zurückliegenden 10 Monaten, so lange gibt es die Taskforce ja jetzt in etwa, ja bald sind das wirklich 10 Monate, ja. Ist ja einiges passiert, was in die Geschichte eingehen wird, also in unsere Geschichte der Taskforce eingehen wird. Jetzt brauchen wir mal so ein bisschen deine persönlichen Highlights, Max. Ich weiß, da sind einige dabei. Wir beschränken uns auf 2 oder 3 oder 4, je nachdem, aber da sind einige dabei, da müssen wir heute drüber reden.
Das können wir gerne tun. Ja, wo soll ich da anfangen? Also wir hatten sowohl sehr gute als auch ja ein bisschen belastendere Situationen. Ich würde erstmal mit dem ganzen Guten anfangen. Mein persönliches Highlight war, und da wurde es für mich auch greifbar, war die Homepage, die ja einfach nur geil ist. Dann hatten wir natürlich auch ganz tolle Sachspenden bekommen.
Eben.
Die uns wirklich den Arsch retten. Also der Chimney, der Suzuki Chimney als Fahrzeug für die Taskforce ist elementar wichtig, aber halt auch unsere Drohnen, die wir im Einsatz haben, sind Geschenke gewesen Und die letzte Drohne ist eine Wärmebilddrohne für ein bisschen was über 5000 Euro. Die kam tatsächlich aus Österreich zu uns, nagelneu.
Unglaublich.
Und ja, einen großen Dank, und das macht uns die Arbeit sehr viel leichter.
Unglaublich.
Ja, ansonsten war noch ein Highlight von mir persönlich. Wir hatten in der Hansestadt Wismar in Mecklenburg-Vorpommern einen Drehtermin mit dem Nordmagazin. Damals, das war auch im Juni, gab es so eine Geschichte mit Möwen und einem örtlichen Schützenverein, mit denen ich mich persönlich auch ein bisschen angelegt habe. Da tauchte dann quasi auch der Name Taskforce Artenschutz das erste Mal im Fernsehen auf. Das war so ein kleiner Meilenstein. Ja, aber das Ganze hat natürlich auch so ein paar Schattenseiten gehabt, nämlich so eine kleine Kappelei mit dem Landesjagdverband Brandenburg, wahlweise auch mit der AfD-Fraktion Brandenburg, die eine kleine Anfrage in den Landtag stellten und uns dann als, keine Ahnung, was wir nicht alles waren, hingestellt haben.
Ja. Als Kriminelle und Extremisten.
Genau.
Aber Max, es hat nicht viel Mühe und Zeit gebraucht, um das alles zu entkräften.
Überhaupt nicht, weil der Vorteil ist, und da habe ich mich sehr früh dafür entschieden, dass wir jeden unserer Einsätze wenn wir noch im Auto sitzen, machen wir unsere Actioncam an, und wenn wir wieder im Auto sitzen, machen wir sie aus. Und dazwischen läuft die komplett durch. Also selbst wenn ich mal irgendwie an den Waldrand gehe zum Pinkeln.
Sind wir dabei.
Seid ihr live dabei sozusagen. Und von daher, ich kann mal so sagen, mein Briefkasten ist bis heute leer geblieben.
Da hieß es ja auch ganz lange Zeit, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Das wurde gedroppt zumindest von denen. Das ist ja rufschädigend. Ich war damals auch einigermaßen entsetzt, dass sowas möglich ist. Natürlich ist daran überhaupt nichts dran. Das haben wir relativ schnell herausbekommen, dass das eine Lüge war. Dass das, keine Ahnung, die wollten, was sie damit bezwecken wollten, vielleicht wollten sie uns ein bisschen einschüchtern oder sie wollten auch die Leute davon abhalten, sich uns anzuschließen. Keine Ahnung, sie wollten auf jeden Fall ein Szenario aufbauen, dass die Taskforce in irgendeiner Weise kriminell und extremistisch ist. Und das Ding ist einfach mal ganz doll nach hinten losgegangen. Davon blieb ja nichts
übrig. Wir konnten das entkräften. Wie gesagt, bis heute kam keine Post. Und wenn, können Sie sich gerne auch bei mir melden. Und dann gucken wir uns zusammen meine Aufnahmen an von den jeweiligen Einsätzen. Sie müssten sich dann halt nur melden mit einem entsprechenden Datum, dass ich ein bisschen vorfiltern kann. Mhm. Und dass ich vielleicht die Stellen, wo ich am Waldrand stehe und Wasser lasse, dann rausschneide vorher.
Da würde ich drauf größten Wert legen. Also es geht ja wirklich keinem was an. Ihr habt aber auch, und das finde ich ganz, ganz spannend, das geht mir ja als Podcast auch so, ich bekomme ja auch sehr, sehr viele vertrauliche Dinge, Dokumente, teilweise sogar Bewegtbilder zugespielt, und das ist bei der Taskforce auch sehr schnell der Fall gewesen, dass man euch so vertraut, oder uns, ich gehöre ja dazu, dass ihr Material zur Verfügung gestellt bekommen habt, ne?
Das war sehr eindrücklich, und das war auch so sehr am Anfang. Und zwar haben wir Bilder einer Wildtierkamera zugestellt bekommen, die mutmaßlich von Jägern selber dort angebracht wurde, und auf den Aufnahmen jedenfalls war zu sehen, wie diese beiden Jäger in ihrem Wald ein Reh, ein totes Reh, quasi drapieren, aufbrechen, dort liegen lassen, und ein paar Aufnahmen später, also das ging über mehrere Tage, lag das dort, und irgendwann war dann halt auch ein Wolf zu sehen und danach halt auch nie wieder. Das Waldgebiet ist viele hundert Hektar groß, und wir hatten wirklich ja nur diese kleinen Ausschnitte aus dieser Wildkamera. Und ich kann an der Stelle sagen, wir haben es wirklich möglich gemacht, diesen Ort, diesen kleinen Schnipsel da zu finden in diesem riesen Waldgebiet, und konnten dann halt feststellen, dass in unmittelbarer Nähe, wo dieses Reh lag, natürlich, wie soll es anders sein, ein Hochsitz war. Mhm. So dass wirklich davon auszugehen ist, dass dieses tote Reh dorthin gelegt wurde, um Wölfe anzulocken und sie zu töten.
Leider Gottes gibt es die Aufnahmen, wie die Wölfe getötet oder abgeschossen wurden, die gibt es wohl nicht, ne?
Nein, leider nicht, aber ja, wir sind dran.
Muss man sich mal vorstellen, da hängen die Kameras auf, um ihr schäbiges Handeln auch noch zu dokumentieren. Wie doof kann man sein? Wollen die sich damit brüsten? Was glaubst du?
Ich weiß nicht, vielleicht waren es auch so eine Art Trophäenbilder, keine Ahnung.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass man an die Bilder noch rankommt, also die dazwischen liegen, zwischen diesem Aufbruch des Rehs und dem nicht mehr Auftauchen des Wolfes? Da fehlen ja Bilder offenbar.
Wir sind zumindest dran. Gut. Und versuchen, alles möglich zu machen.
Was sind denn jetzt so die ersten Meilensteine, wenn du zurückblickst, der Taskforce Artenschutz?
Naja, der erste große Meilenstein war natürlich das Release-Datum, der 18. Januar. Mhm. Da ging es ja dann quasi richtig los. Was hatten wir für Meilensteine? Ich erinnere mich zum Beispiel an den ersten Einsatz im Landkreis Stade. Das war auch super spektakulär, weil ich quasi einfach in einem völlig anderen Einsatz war, allerdings auch in Niedersachsen. Und dann kam ja, ich glaube, von dir sogar die Meldung, Mensch, könnte nicht mal irgendjemand dahin? Und ich habe noch den ganzen Tag überlegt, wie könnte ich das irgendwie mal zeitlich schaffen? Das ist ja nur von mir zu Hause auch ein Stück weit weg, bis mir irgendwann im Laufe des Tages ja einfiel, das ist ja hier gleich um die Ecke. Und bin dann hin und ja, dann konnten wir ja wirklich, das war ja in Hagenau mit diesem Rind, und da konnten wir ja ganz brisante Eindrücke feststellen und finden. Und ja.
Auch die Geschichte ist ja noch nicht abgeschlossen. Bei uns hat sich ja der Podcast mit eingeklinkt. Wir haben darüber auch berichtet. Da sind ein paar Dinge auffällig gewesen. Da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Da gibt's ja auch die extra Folge für. Aber das war so deine ersten Schritte da oben im Norden, ne?
Genau, da ging's so wirklich in Niedersachsen richtig los. Und ich sag mal, der Landkreis Stade, aber auch der Landkreis Cuxhaven, wo ich jetzt zuletzt öfters im Einsatz war, die haben mich ja wirklich geprägt und werden mich auch noch sehr, sehr lange beschäftigen. Das möchte ich an der Seite oder an der Stelle auch versprechen. Ihr werdet mich öfter sehen dort.
Gut. Thüringen war für mich auch so ein Meilenstein, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Weil Thüringen hat auch so eine politische Komponente zur Erinnerung. Da gibt's auch eine extra Folge für. Da war am Rennsteig, da kam es zu Nahbegegnungen zwischen Wölfen und Menschen, und eine Nahbegegnung speziell soll sehr komisch ausgefallen sein. Also sprich mit aggressiven Wölfen, die sich einem Wanderer mit Hund genähert haben sollen. Und wir haben uns dann wirklich relativ spontan entschlossen, den Ritt darunter zu machen in den Thüringer Wald. Wir haben unten in Thüringen auch Leute vor Ort, haben uns mit denen getroffen und haben dieses ganze Gebiet in Augenschein genommen. Und zwar deshalb, weil die Behörden ja gesagt haben, wir nehmen das sehr ernst und wir handeln aber auch gleich. Und wir werden dort das Monitoring verstärken in Form von Fotofallen, also sprich Wildkameras, und wir werden die Vergrämungsmaßnahmen vorbereiten, damit das nicht wieder passiert. So, wir sind ja dann runtergefahren und haben bei unserem ersten Besuch festgestellt, dass eben halt nichts davon irgendwie anzutreffen war, so keine Kameras, nichts, ne? Und vor allen Dingen keine Wölfe. Und ja. Es hat ja dann noch einen zweiten Besuch gegeben, da waren du und ich aber nicht mehr dabei, das haben unsere Leute alleine gemacht, die sind nochmal wirklich alles abgelaufen, akribisch, ne? Und haben sich alles angeschaut, und wie gesagt, Kameras müssten sowieso, wenn sie von Amts wegen da hängen, müssen ja gekennzeichnet sein, das hat Datenschutzgründe, nichts dergleichen, aber auch keine versteckten Kameras und vor allen Dingen auch keine Wölfe. Ja, jetzt wissen wir eben halt im Nachgang, dass da sehr wahrscheinlich eine Gefahrenlage konstruiert werden sollte in Thüringen. Und wir konnten das ganz gut durch unseren Besuch, und das meintest du, glaube ich, vorhin auch, wenn man da hinfährt und sich die Sachen anguckt, ungefiltert, sich ein eigenes Bild verschafft, dass man da dann natürlich auch ganz anders argumentieren kann und sagen kann, wir glauben nicht, dass es so ist, sondern wir wissen, dass es so ist. Und wir haben uns dort aufgehalten, wir haben das nachgespielt. Und wenn da wirklich Wölfe sind, die in ihrem Programm haben, sich Menschen zu nähern, dann wären die gekommen. Denn wir hatten ja Hunde da, einen großen Hund dabei, kleine Hunde dabei, und wir waren so wie normale Wanderer, und nichts ist passiert in dieser Richtung. Und wir haben ja dann auch Leute gefragt, die dort regelmäßig wandern, und auch Anwohner, nichts, ne?
Richtig. Und das ist ja der Punkt, wo ich sage, man muss mal vor Ort gewesen sein, um sich da ein Bild zu machen, weil vom Schreibtisch aus irgendwelche, keine Ahnung, dubiosen Genehmigungen, Abschussgenehmigungen auszustellen, weil man irgendwas gehört hat. Das geht wahrscheinlich sehr fix, aber sich wirklich mal ein Bild vor Ort zu machen, mal den Schreibtisch zu verlassen. Ich bilde mir auch ein, also ich will jetzt keinem was unterstellen, aber ich bilde mir ein, dass viele von den Behördenmitarbeitern teilweise noch gar keinen Wald von innen gesehen haben. Also
kann sein, gut möglich. Also Max, aber die Einsätze sind ja nicht immer irgendwie so actiongeladen, ne? So wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, dass es da immer zur Sache geht und man läuft da irgendwie getarnt durchs Unterholz, sondern manchmal sind Einsätze ja auch einfach nur einfach mal einen vor Ort gucken, wie wir jetzt gerade in Thüringen gehört haben, und sich ein Bild verschaffen. Das haben wir in Brandenburg ja auch gemacht diesen Sommer.
Genau, unsere Fallakte Nabelschnur, die sich ja in Baruth abgespielt hat. Das war auch mega eindrücklich. Ich werde nie vergessen, wie wir dort ankamen und einfach nur blind uns diesen ersten Spot uns anschauen wollten. Und dann kam uns diese Kälber entgegengelaufen. Ja. Das war so eindrücklich.
Unglaublich. Und erinnerst du dich, wie diese Geschichte entstand? Da haben wir tatsächlich eine Mail bekommen von einer Podcast-Hörerin, die uns genau das geschildert hat und die gesagt hat, bitte kommt hier mal vorbei. Die hat sich an mich gewandt und wir haben diese Mail ja auch verlesen lassen, weil die war so eindrucksvoll, diese Nachricht, ja, dass wir gesagt haben, die muss wirklich in die Welt hinaus. Und aufgrund dieser Mail hast du gesagt, ich komme sofort, wir machen das zusammen, das wird eine Gemeinschaftsaktion, und da sind wir dahin gefahren und da waren wir auch mehr als einen Tag. Du warst ja auch noch nächtelang da, um dir das alles anzugucken. Und auch da war am Ende des Tages klar, irgendwie, ja, da sind 9 Kälber gerissen worden. Aber die sind nicht in der Obhut ihrer Mütter gerissen worden, sondern die sind auf Wanderschaft gegangen, haben im Prinzip sogar die Weide verlassen, unter dem Zaun durch, unter der einen Litze durch und sich quasi dem Wolf zum Fraße hingegeben. Und ja, das ist mehr als unfair, denn da wird der Wolf zum Sündenbock gemacht. Das war ja auch das Thema dann, was wir da im Podcast hatten.
Ja, es wird dann aufgebauscht, als wenn die Wölfe dann in eine Kuhherde eindringen und sich dann die Kälber dort rausholen. Und das war ja absolut wahrscheinlich niemals der Fall, weil einfach diese Litze auf 80 Zentimeter hing. Und die Kälber da mühelos, also die mussten nicht mal den Kopf einziehen, konnten da drunter durch. Richtig. Und standen dann mitten im Wolfsterritorium. Also ich hatte ja, glaube ich, damals geguckt, wenn ich mich recht erinnere, 3 oder 4 Rudel waren ja direkt ringsrum. Also das war der Wahnsinn.
Genau, und unsere Recherchen haben ja dann auch noch ergeben, und das ist ja hochbrisant, es wird auch gerade abgeklärt, liegt den Behörden auch vor, dass da ja Fördergelder für Zäune geflossen sind, aber die Zäune nirgends aufzufinden waren. Wir sind ja dann, waren es 13 oder 10 Weiden? Wir sind ja alle abgefahren und abgelaufen. Und auch das gehört eben zu der Arbeit einer Taskforce Artenschutz dazu. Also es sind nicht nur Einsätze, wo man irgendwie auf der Lauer liegt und so oder mit Kameras irgendwas dokumentiert, sondern manchmal muss man auch einfach wirklich, auch am Schreibtisch übrigens, recherchieren, lange Mails schreiben, Anzeigen verfassen oder eben halt auch vor Ort einfach nur mal Zäune stupide ablaufen und gucken, okay, ist dieser Zaun okay oder hat der Schwächen oder Lücken? Und in dem Fall Baruth war es eben so, dass das Gesetz der Serie da so war, dass es da alles nur mit einer Litze gezäunt war und alle Kühe da quasi gleich so standen und im Prinzip quasi ungeschützt waren, ne? Mutter-Kuh-Herde, ja.
Ja.
Und das gehört zur Arbeit einer Taskforce auch dazu, ne?
Richtig, und das sind die, also gerade diese Einsätze, wo wir viel quasi unterwegs sind, wirklich auch außerhalb des Autos aktiv sind, das sind halt auch sehr kräftezehrende Einsätze. Wir hatten, ich erinnere mich an Einsätze in Brandenburg, da haben wir teilweise 30 Kilometer zu Fuß an einem Tag zurückgelegt und nächsten Tag ging es wieder los. Ich meine, mittlerweile sind wir das gewöhnt, aber die Anfangszeit, wo ich mir dachte, ui, okay, geht ganz schön in die Beine. Aber am Ende des Tages weißt du ja trotzdem, für was du das Ganze machst und für was du diese Energie aufwendest. Und ich sag's nochmal, es war nie bedeutsamer, für den Artenschutz einzustehen als heute.
Das stimmt. Was gibt dir in der augenblicklichen Situation am meisten zu denken?
Naja, wo geht die Reise hin, sowohl politisch, ne, als auch halt wirklich im Bereich der Jagd? Wir kriegen jetzt ja immer mehr mit, wie viel Jagd in unserer Politik steckt. Das macht mir wirklich Sorge, dass sich Politiker wirklich dazu hinreißen lassen, den Jagdverbänden nach dem, ja, also das, was die Jagdverbände sich wünschen, dann auch möglichst mundgerecht zu portionieren. Da hoffe ich sehr, dass ein Umdenken erfolgt. Ansonsten werden wir natürlich viel Arbeit haben. Das gibt mir auch zu bedenken, weil viel Arbeit bedeutet natürlich auch viel Manpower. Und da ist wirklich dann auch jeder gefragt.
Wo sind aus deiner Sicht momentan die heftigsten Brennpunkte in Deutschland?
Oh, gut, da gibt's viel. Also wir haben zum Beispiel Bayern, wo ganze Rudel verschwinden das Ganze aber auch in Mecklenburg-Vorpommern. Rheinland-Pfalz, das hattet ihr ja in der letzten Folge schon mal angeschnitten. Niedersachsen, das Land, wo das Monitoring der Wölfe komplett in Jägerhand ist und keiner weiß, was Phase ist, weil die Jägerschaft einfach mega, ja, also absolut nicht transparent arbeitet. Ja, wir haben Nordrhein-Westfalen, das Rudel rings um Gloria über Nacht quasi weg. Wir haben Hessen, wo auch nicht wirklich eine Population zustande kommt. Ja, und natürlich Thüringen.
Ja, es kommt eben halt in einigen Bereichen in Deutschland, ne? Dazu zählt Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg, ne? Und NRW letztendlich, Rheinland-Pfalz. Da kommt es eben halt zu keiner Ausbreitung der Wolfspopulation. Und das ist eben halt denkwürdig. Und wir haben ja jetzt in der letzten Folge, genau, in Rheinland-Pfalz gehört, dass da eben halt auch offen drüber gesprochen wird, dass man da die Wölfe erst gar nicht reinlässt. Also es gibt viele gute Gründe, an bestimmten Orten nochmal genau hinzuschauen. Das werden wir tun. Und wenn ihr jetzt vielleicht auf den Geschmack gekommen seid, euch der Taskforce anzuschließen, ne, wie gesagt, gerne auch unterm Radar, logischerweise, dann geht einfach auf die Homepage. Dort findet ihr alle nötigen Infos und eben halt auch den Reiter zum Thema Mitglied werden. Da kann man sich dann auch entscheiden, ob man aktiv oder passives Mitglied werden möchte. Max, in der letzten Zeit hat es ja oft Aktionen gegeben, wo ihr unsichtbar, also unterm Radar vorgegangen seid. Also da wusste auch praktisch keiner, dass ihr da seid, außer ein ganz kleiner eingeschworener Kreis an Menschen, die eure Standorte haben und so weiter.
Also wir haben in der Vergangenheit wirklich in vielen Orten relativ stark Dreck aufgewirbelt und sind da jetzt auch nicht so beliebt bei der Gegenseite, seien es die Jagdverbände oder die Bauernlobby. Und um einfach ungestört arbeiten zu können, um auch möglichst effektiv arbeiten zu können, finden aktuell viele unserer Einsätze wirklich unter dem Radar statt. Dass wir uns einfach mal, keine Ahnung, ins Auto setzen, umherfahren, wie jetzt zuletzt halt auch im Landkreis Cuxhaven, uns dann die Zäunungen anschauen und das Ganze auch dokumentieren. Weil wir einfach auch sagen, oder anders, es wird ja ganz oft dann hingestellt, wenn dann wirklich ein Wolfsriss passiert und ja, meine armen Tiere und das waren Flaschenaufzuchten und meine Tochter hat es gesehen und alles war ganz schrecklich, was auch alles gut und möglich ist. Allerdings können wir dann halt wirklich auch belegen, pass mal auf, deine Zäunung ist hier absolut grottenschlecht und das ist eigentlich eine Provokation gewesen, dieser Vorfall.
Ich finde auch, man muss jetzt wirklich auch mal sagen, 25 Jahre nach Rückkehr der Wölfe in Deutschland müssen wir uns ehrlich machen und sagen, wer jetzt seine Weidetiere noch nicht schützt, der will es nicht. Ja, die Möglichkeiten gibt es überall.
Es gibt in so vielen Bundesländern Förderungen, teilweise ja bis zu 100%, auch die Herdenschutzhunde, die quasi lebenslang finanziert werden. Ich verstehe es nicht, warum man sich immer noch dagegen verwehrt und ja einfach sich hinstellt und sagt, das hilft eh alles nichts. Das ist Käse.
Gut, Max, dann an dieser Stelle meine Frage an dich. Wenn du jetzt schaust, heute in einem Jahr, wo siehst du da die Taskforce Artenschutz?
Ich sehe die Taskforce Artenschutz in einem Jahr als quasi dritte Säule eines großen Ganzen. Wir haben, das habe ich ja anfangs schon gesagt, die bestehenden Vereine und Verbände, die eine sehr, sehr wichtige, elementare Arbeit leisten. Stichwort Klagen zum Beispiel. Wir haben den Wolfspodcast als Basis für Information, Wissenschaft und Wissensvermittlung und Informationsweitergabe. Und dann eben uns als flächendeckendes, großes, aktives Netzwerk, die rausgehen, die sich vor Ort umschauen, die Dinge dokumentieren, ja, und im Worst Case das Ganze zur Anzeige bringen oder halt mit den Leuten ins Gespräch kommen. Also das ist vielseitig. Natürlich hat keiner eine Glaskugel und kann sagen, was wird wie. Alles hängt auch ein Stück weit von der Politik ab, welchen Weg sie einschlagen wird. Das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Aber ich wünsche mir ein großes Netzwerk mit aktiven Menschen oder halt auch Menschen, die uns einfach so unterstützen. Und dann können wir wirklich das Ruder rumreißen und etwas für den Artenschutz und den Erhalt unserer bedrohten und geschützten Arten hier bewirken.
Max, du musst mir jetzt versprechen, dass du immer auf dich aufpasst, Das sage ich ja jedes Mal bei jedem Einsatz, weil du bist wirklich in der Höhle des Löwen unterwegs, mehr als einmal gewesen. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch sagen, Max, ich ziehe absolut meinen Hut vor deiner Leistung in den letzten 10 Monaten. Du hast mich schwer beeindruckt. Deswegen machen wir auch diese Folge hier. Und deswegen habe ich mich auch aus tiefstem Herzen der Taskforce Artenschutz angeschlossen, weil ich einfach in dir jemanden sehe, der das, was er sagt, auch wirklich meint, der Worten Taten folgen lässt und der niemals aufgibt. Ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der so viel Einsatz zeigt für unsere Wölfe wie du in diesen letzten 10 Monaten. Du warst immer zur Stelle. Wenn irgendwo etwas war, du warst dort. Es ist ja nicht so, dass du nichts zu tun hast und dass du nicht auch Menschen um dich herum hast, mit denen du gerne Zeit verbringst, ja? Nur mal am Rande. Aber du bist da, wenn man dich braucht, und du hast nicht nur mich damit beeindruckt, sondern viele andere Menschen auch. Das sieht man letztlich auch daran, dass zum Beispiel ja dir in Person vor Gründung des Vereins eigentlich diese großen Spenden gemacht wurden. Das heißt, da gibt es Menschen, die sagen, wow, ich finde das großartig, was er macht. Er ist sehr jung und er setzt alles auf eine Karte und er tut wirklich was. Dieser berühmte persönliche Einsatz, den jeder von uns bringen sollte. Viele können es nicht und dafür gibt es auch gute Gründe. Aber du lieferst hier wirklich richtig. Ich vertraue dir voll und ganz. Das sei an dieser Stelle auch nochmal gesagt. Und viele andere tun es auch. Ich habe gerade heute mit einer Kollegin geredet, die meinte auch, also irgendwie, keine Ahnung, ich kenne Max ja nicht persönlich, aber das, was ich so mitbekomme von der Arbeit, irgendwie vertraut man dem. Ja, man vertraut dir und das wird auch immer so sein. Also Max, go for it. Du hast meinen Segen und du hast meine Unterstützung. Also vielen, vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank für deine Worte, für dein Vertrauen und auch für dein Mitwirken hier im Hintergrund auch ganz viel. Und ich würde jetzt einfach nur abschließend, ich würde das Ganze abschließen mit den Worten aus dem O-Ton von Treuen Brezen. Ihr könnt auf mich zählen.
Wow, danke Max. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.